herzlich willkommen bei Stadt, Land, Bund, der Politik-Podcast mit Alex Meyer, Lena Schwelling und Marcel Emmerich.
Hallo und herzlich willkommen bei eurem Lieblingspodcast Stadt, Land, Bund. Schön, dass wir wieder da sind. Wir hatten wieder eine etwas längere Pause als gedacht. Und schuld daran war Lena. Ja. Ja, weil du meintest, du musst jetzt, wo es quasi rum ist, dir noch Corona einfangen. Ja.
Ja, ich wollte auch noch mitmachen. Einmal diese Erfahrung. Also weißt du, bevor es vorbei ist. Ich meine, die Zeiten, wo man das sich noch holen kann, werden.
Ja, als grüne Waldorfschülerin wolltest du einfach auch mal dazugehören.
Noch einmal mit dabei.
Nee, wie war's? So der Verlauf? Du bist jetzt seit ein paar Stunden erst negativ getestet.
Ja. Genau, erst seit heute Abend.
Deswegen sind wir übrigens auch, das ist nur am Rande, deswegen sind wir übrigens auch zum ersten Mal digital. Wir sitzen eigentlich immer zusammen und trinken Bier. Heute versuchen wir es mal digital. Also wenn irgendwie der Sound nicht gut ist oder ihr so ein Klopfen hört, dann ist es der Emmerich, der gegen sein Mikrofon haut. Ja.
Klar. Das kann ja, ich auch von zu Hause. Ja.
Ja. Nee, Verlauf war okay. Also ein Tag war es eklig, so mit irgendwie 39 Fieber und mehr so unangenehm. Und danach ging es aber irgendwie. Und jetzt habe ich noch ein bisschen Schnupfen.
Aber negativ.
Ja.
Na gut. Hattest, Emmy, hattest du es schon?
Ich hatte das schon, aber schon länger her. Also ich wäre mal wieder fällig vielleicht.
Ja, man kann es nur empfehlen, weil jetzt sind die Antikörper wieder auf dem Level der dritten Impfung. Also ich blicke dem Herbst mit großer Gelassenheit entgegen.
Toll, ja. Toll, das ist auch gut, weil wir haben kein gutes Infektionsschutzgesetz.
Ich sag mal so, apropos Medizinexperten, da wären wir doch gleich schon beim Thema Homöopathie. Aha. Da hat nämlich, Lena, da hast du ja für Aufsehen gesorgt. Ja,
ja völlig rätselhafterweise, war mir überhaupt nicht klar.
Komisch, gell? Komisch, was da kam.
Ja.
Ja, ich sag mal so. Dass du vom Kreuzzug gegen die Homöopathie gesprochen hast, das hat wahrscheinlich ein paar Leute ein bisschen angetriggert.
Ja, aber es ist auch ein Kreuzzug. Ach
komm. Ui. Ey, nicht gedacht, dass du es nochmal wiederholst.
Hätte ich auch nicht gedacht.
Ich würde das genau so wieder sagen, weil es ist, also genau das, was danach passiert ist, war ja quasi nur die Bestätigung dessen, was ich gesagt habe. Ich habe ja niemandem vorgeschrieben, er muss jetzt für den Rest seines Lebens auf Aspirin und klassische Schulmedizin verzichten und darf nur noch Globuli lutschen, sondern ich habe einfach nur gesagt, so lasst den Leuten doch irgendwie ihre Globuli, mischt euch da nicht ein und macht nicht diese Hexenjagd irgendwie auf die Homöopathie. Und das ist offensichtlich schon so krass, dass genau dann eine Hexenjagd losgeht.
Ja, bin erleichtert, dass du jetzt den Kreuzzug durch die Hexenjagd ausgetauscht hast. Das wird die Gemüter beruhigen, denke ich.
Ja. Wir haben ja tatsächlich Leute darauf angesprochen, ob wir das beim Podcast auch besprechen werden, ob wir da auch so mutig sind und da Lena mal fragen, was sie eigentlich zu dieser Kreuzzug-Formulierung sagt, ob sie das zurücknimmt und siehe da.
Nein. Überraschung.
Nein.
Da kann uns niemand vorwerfen, wir hätten kein Rückgrat. Also.
Das stimmt. Ihr habt es sehr mutig angefangen.
Ja. Was mich ja verwundert, ist halt einfach, also in meinen, also wir haben ja noch gar nicht darüber gesprochen, diese ganze Diskussion, die war ja so innerparteilich, jetzt so als grüne Partei haben wir ja da schon ein paar Mal drüber diskutiert, im Zuge des Wahlprogramms, im Zuge des Grundsatzprogramms.
Immer so ein bisschen mäßig aber, erfolgreich.
Ja gut, das war dann immer so, dass dann halt ein bisschen so Stille war. Und dann war da ja jetzt auch Stille. Und dann war es ja eigentlich so, dass meine Lucher diese Entscheidung der Ärztekammer öffentlich kritisiert hat, die gesagt haben, sie wollen da diese Weiterbildung im homöopathischen Bereichen nicht mehr weiter unterstützen. Und dadurch hat ja eigentlich diese phasenweise beruhigte Debatte meine Lucher wieder befeuert. Weil er gesagt hat, ja, er muss das ja mal rechtlich prüfen. Und das hat mich deswegen gewundert, weil die Ärztekammer ist ja eigentlich ein hohes Gut, die Selbstverwaltung zum Beispiel. Und die ganzen anderen Ärztekammern, glaube ich, 8 Stück oder noch mehr, haben das ja auch genauso entschieden. Und mich hat das an der Stelle gewundert, dass bei dieser Frage zum Beispiel meine Lucher da nochmal öffentlich dagegen angegangen ist, weil bei ganz vielen anderen Fragen der Selbstverwaltung weiß ich, dass es ja der Landesregierung immer sehr wichtig ist, auf diese Selbstverwaltung zu verweisen und eben dann im Zweifel nichts zu tun. Und dann hat es mich schon gewundert, an diesem Punkt das in Frage zu stellen. Und noch mehr hat mich gewundert, dass du dann auch mit darauf angesprungen bist. Weil das war ja eigentlich so, also es gab da noch so ein Antrag auf den Parteitag, so, der noch dazwischen geschaltet ist. Aber an sich, also Auslöser davon, dass das nochmal so debattiert wurde, war ja letztlich erstmal Manne.
Ja, aber eigentlich auch, also das ist ja ein völlig normaler Vorgang. So, das ist überhaupt auch das nicht die Aufregung wert, und würde es nicht um Homöopathie gehen, würde es halt auch keinen Menschen interessieren wahrscheinlich. Weil das Einzige, was Manne gesagt hat, ist, dass er persönlich Homöopathie für wirksam hält und dass er deswegen diese Entscheidung falsch findet und das im Rahmen der Rechtsaufsicht prüft. So, das ist aber halt der normalste Vorgang der Welt, dass das SM das mit seiner Rechtsaufsicht prüft. Und ich meine es ja nicht so, dass die jetzt da frisch fröhlich irgendwas prüfen können, sondern die haben ja auch Vorgaben. Also die werden einfach nur sich anschauen können, ob diese Entscheidung, die ja auch noch gar nicht zustande gekommen ist, bisher ist nur eine Ankündigung, aber ob diese Entscheidung der Landesärztekammer, so wie die das gefällt haben, quasi rechtskonform ist. Ja, ob die das irgendwie satzungsgemäß gemacht haben. So, das ist ja alles, was das Sozialministerium da prüfen kann. Und deswegen weiß ich auch nicht, ob die Aufregung darüber so angemessen ist. Also ich finde also, eher nicht.
Ich sag mal so. Das Problem geht ja schon los in dem Moment, ich halte Homöopathie für wirksam. Ja, also ich halte den Himmel für grün. Ja. Ja gut, das ist aber ja nur, also das ist ja keine Frage, das ist ja keine Glaubensfrage im Endeffekt, ja, sondern wirkt das Zeug oder nicht. Ich habe nichts dagegen, wenn die Leute ihre Globuli lutschen und wenn dadurch tatsächlich, gibt er den Satz, wer heilt, hat Recht. Also wenn sich dadurch die Leute dann besser fühlen, ist es in Ordnung. Es wird in dem Moment schwierig, wo quasi dann Homöopathie als alleiniges Allheilmittel quasi, also es gibt halt wirklich auch Leute, die haben schwere Krankheiten und gehen zum Homöopath und der gibt denen dann Globuli gegen Krebs, ja, und da wird es dann halt fahrlässig. Und außerdem, und das möchte ich schon sagen, also bei dem Wort Kreuzzug, da habe ich mir auch die Nackenhaare aufgestellt, weil ich erinnere mich noch genau an die Geschichte, 2012 war das hier im Landkreis Göppingen, sitzt ja die Wala, großer Konzern, Homöopathiekonzern und Kosmetik und so weiter. Und die waren 2012 in der Presse wegen einem Skandal, die haben irgendeinen homöopathischen Blogger und selbsternannten Journalisten bezahlt, damit er quasi die Google-Suchergebnisse so manipuliert, dass dass Kritik an Komplementärmedizin, an Schulmedizin vorne dran steht. Also solche Geschichten, das gibt's halt auf beiden Seiten. Und deshalb finde ich es schwierig, wenn man dann einseitig von einem Kreuzzug irgendwie redet. Das gibt's halt bei beiden Seiten, muss man schon auch einfach sagen.
Ja, wobei jetzt die Homöopathieverfechterinnen nicht mit den Mistgabeln durch das Internet gezogen sind, so, sondern es schon eher so die andere Seite war,
ja,
zumindest das, was ich sage. Aber das ist ja auch wurscht. Ich glaube, das ist auch gar nicht der Punkt, sondern das ist eigentlich.
Ich weiß aber auch gar nicht, ob alle davon Internetzugang haben.
Das weiß ich auch nicht.
Die ziehen immer ganz weit weg von den Funkmasten. Die empfangen direkt über den Aluhut.
Du hast eigentlich das beste Argument für die Beibehaltung der homöopathischen Zusatzausbildung gerade genannt, nämlich dass halt nicht irgendwelche Leute irgendwas irgendwem verschreiben, sondern dass es Ärzte sind, die in einer Weiterbildung die Möglichkeiten, aber halt auch die Grenzen der Homöopathie kennenlernen und die dann sagen so, ja, das haben wir jetzt probiert mit den Globuli, aber vielleicht nehmen sie doch mal Antibiotika. Ja, also das ist ja...
Vielleicht doch eine Chemo.
Das machen also Ärzte, genau, oder die Chemo. Ja, also das machen Ärzte ja, weil die halt irgendwie, die sind ja auch ganz normal, klassisch ausgebildet, normale Mediziner, die haben das studiert, die wissen, was möglich ist vielleicht mit Homöopathie, aber was halt auch nicht möglich ist. Und eigentlich ist das ja das Wichtigste, was man den Leuten mitgeben kann, dass sie halt jemanden haben, der sie in diesen Fragen berät, der sich auch auskennt und nicht eben, weiß ich nicht, irgendwelche Heiler oder so.
Wobei, dazu sei allgemein auch gesagt, also ich kenne relativ viele Medizinerinnen und Mediziner und bei allem Respekt vor dem Berufsstand, normale Mediziner kenne ich keinen einzigen. Also. Aber trotzdem Respekt, gar keine Frage.
Ja. Ich habe noch eine Sache dazu. Und zwar, weil du hast ja auch immer gesagt, ja, man soll ja den Leuten auch nichts vorschreiben.
Ja.
So, und wer das nehmen will, darf das ja nehmen. Das würde ich ja auch so unterschreiben. Und da hinkt ja diese Debatte, auch wenn du jetzt nochmal das ansprichst mit der Landesärztekammer oder auch die grundsätzliche Frage, sollen Kassen das finanzieren? Also ich würde sagen, ich nehme für mich in Anspruch und ich glaube auch, weite Teile der Menschen, die das mit der Homöopathie kritisch sehen, wollen das gar nicht irgendwie verbieten, dass die Menschen das nehmen. Aber die Frage, wird das öffentlich finanziert, wird es öffentlich unterstützt über zum Beispiel so eine Ausbildung, was ja letztlich durch die Ärztekammer ist ja auch so, dass ja das gemeinwohlorientiert sein sollte. Und das sind so Fragen, finde ich, da geht es gar nicht darum, ob man den Menschen was vorschreibt, sondern was die Allgemeinheit mitträgt und dann auch ein Stück weit duldet davon, dass andere Menschen glauben, es geht ihnen besser. Es ist ja in Ordnung, wenn man selber sagt, okay, das ist etwas, das tut mir sehr gut und damit geht es mir besser. Aber wenn man das so weitermachen würde, dann könnte man ja auch sagen, okay, mir geht es nach dem Schnupfen besser, wenn ich Minigolf spiele und Minigolf zum Beispiel über öffentliche Gelder mitfinanzieren. Und da finde ich, ist dann letztlich der Punkt. Also mir geht es gar nicht darum, den Menschen irgendwas zu verbieten, sondern zu sagen, das, was die Allgemeinheit finanziert, aus Kassenbeiträgen, aus Steuermitteln, wie auch immer, das sollte auch ja wissenschaftlich fundiert sein und das ist da an der Stelle dann nicht der Fall.
Aber doch, klar ist es so. Also Homöopathie ist ja, und das ist das große Missverständnis, keine Kassenleistung. Das gehört nicht in den Katalog der üblichen Kassenleistungen und so. Das gibt viele Krankenkassen, die sagen, wir geben überhaupt gar nichts aus für Homöopathie. Wir halten das für Unsinn. So, voll in Ordnung. Dann gehst du zu so einer Krankenkasse, zahlst da deine Beiträge und kannst dir sicher sein, kein Cent deines Krankenkassenbeitrags wird jemals auch nicht über Umwege irgendwie für Globuli draufgehen. Aber es gibt halt auch Krankenkassen, die das als eine freiwillige Zusatzleistung anbieten, wie übrigens auch Zuschuss zum Fitnessstudio. Ja, wo jetzt auch niemand kontrolliert, ob du dann dahin gehst und das entsprechend irgendwie wirklich wirksam ist oder so. Also, und es ist wahnsinnig wenig Geld. Also, es sind insgesamt 0,003% der Ausgaben der Krankenkassen. So, und ich hab,
aber es sind schon trotzdem dann hunderte Millionen.
Es ist witzlos wenig. Ich habe mir das bei der AOK zum Beispiel mal angeguckt. Das sind 25 Euro im Jahr, die du da einreichen kannst für deine Globuli. So. Und die machen das ja jetzt auch nicht, weil sie der Meinung sind, man müsste irgendwie jeden Unsinn mitfinanzieren, sondern die versprechen sich ja was davon, die Krankenkassen. Und ich finde, wenn man die Selbstverwaltung im Gesundheitswesen so hochhängt, dann muss man sagen, dann können die Krankenkassen aber auch selber entscheiden, was ihre freiwilligen Zusatzleistungen sind, mit denen sie halt um Versicherte werben. So. Und da gehört die Homöopathie dazu, genauso wie eben der Zuschuss zu einer neuen Brille oder fürs Fitnessstudio oder was auch immer. Das sind diese Zusatzbeiträge, wo die sich halt unterscheiden und sozusagen im Wettbewerb miteinander um Mitglieder stehen. Und das, finde ich, kann man auch, also ist dann auch der Aufregung nicht wert. Und wenn du dein Geld dafür nicht ausgeben willst, dann gehst du halt zu einer Krankenkasse, die das nicht finanziert. Fertig.
Ich gebe dir da ja schon grundsätzlich auch recht. Also homöopathische Medizin, anthroposophische Medizin, die haben ja auch diesen Sonderstatus, dass sie eben, also so besondere Therapierichtung, irgendwie so heißt es. Und dadurch müssen die quasi keinen Wirksamkeitsnachweis abgeben. Also anders wie jetzt evidenzbasierte Medizin. Und das macht man ja, damit diese Vielfalt, sag ich mal, damit dieser Pluralismus auch erhalten bleibt und am Ende nicht eine Mehrheit mehr oder weniger eine Therapieform komplett kippen kann. Weil in Wissenschaft gilt ja Wahrheitsprinzip und nicht Mehrheitsprinzip, haben wir schon oft gelernt. Das haben viele Menschen nicht mitbekommen, die montags gern mit Kerzen auf der Straße laufen. Aber gut. Also deshalb diesen Status, den gibt's ja auch zu Recht irgendwo. Aber wie gesagt, mir hat nur das mit dem Kreuzzug hat mich einfach schon gestört, weil es sind beide Seiten und ja. Aber wie, vielleicht mal die Frage, wie läuft denn das, wenn man jetzt so einen richtigen Shitstorm kassiert? Du kannst doch mal aufklären. Wenn Jörg Kachelmann einen retweetet und als Depp bezeichnet, was geht da in einem vor? Wir sollen ja mehr aus unserem Alltag erzählen.
Ja, ist arg schön. Also ich habe irgendwann Twitter einfach die Benachrichtigungen ausgeschaltet. Deswegen weiß ich ehrlich gesagt auch gar nicht, was so wirklich passiert ist auf Twitter, weil es mich irgendwann einfach genervt hat, weil mein Handy dauer vibriert hat und ich dann auch keinen Bock mehr hatte, das alles zu lesen und zu beantworten. Und über so manche Sachen habe ich dann echt erst über Journalisten wieder erfahren, die mich da gefragt haben, so, was sagen Sie denn jetzt zu dem Tweet von, wie heißt die, aus dem Bundestag, die ja vorne bei den Kreuzzüglern mit dabei ist? Paula.
Paula Picotta, ja.
Genau, genau.
Oh je, oh je. Parteikarrieren gehen zu Ende in diesem Podcast.
Liebe Grüße, Paula, wenn du diesen Podcast hörst, was ich nicht glaube.
Ich schicke ihn dir.
Ja, Ricarda Lang musste sich nochmal auf der Pressekonferenz der Bundespartei dazu äußern, zur Homöopathie. Und auch die Spitzenkandidatin aus Niedersachsen, die ja bekanntlich im Landtagswahlkampf sind. Das haben sich alle sehr gefreut.
Genau, und ich fand, die haben sich auch alle sehr vernünftig geäußert und sich einfach gesagt, so was im Grundsatzprogramm steht, gilt. Und das gibt ja da auch überhaupt keinen Dissens. Also da ist ja auch niemand der Meinung, dass das nicht so sei.
Gut, das mit dem Kreuzzug habe ich da nicht gelesen. Aber.
Ja. Aber wirklich, ich würde sagen, genau nach so einem Shitstorm, finde ich, bestätigt sich das Thema Kreuzzug eigentlich eher noch mehr, als dass es sich, als dass man jetzt sagen muss, es war eine zu krasse Wortwahl. Also davor dachte ich so, ja, weiß nicht, vielleicht. Aber jetzt danach würde ich sagen, oh doch, das fühlt sich schon so an wie, also da sind sehr, sehr viele Menschen sehr wütend aus mir sich nicht so ganz erschließenden Gründen, weil wie gesagt, niemand nimmt ja irgendwem irgendwas weg oder so, aber offensichtlich ist das Thema emotional hoch besetzt für manche Leute.
Ja, ich meine, klar, wenn die so reagieren, wenn du dich so sachlich äußerst, dann schon kann man davon ausgehen. Lena führt hier einen Kreuzzug gegen die gute Laune in der Partei, ja? Mit Erfolg.
Ja, genau.
Mit Erfolg.
Ja. Aber das war insgesamt ein sehr gutes DPA-Gespräch, das ich mit Herrn Otte da hatte, muss ich schon sagen. Also es hatte viele nette Outputs. Homöopathie war ja nur der Anfang. Danach war irgendwie, glaube ich, die Woche drauf das Thema, genau, die Schuldenbremse sollte man abschaffen. Das Land muss mehr Geld für die Verkehrs.
Das haben wir doch in der letzten Folge gemacht, die Schuldenbremse abgeschafft.
Ja.
Ich verstehe das Problem nicht. Ja.
Genau. Es ist noch nicht umgesetzt worden. Also das enttäuscht mich auch, obwohl wir es abgeschafft haben. Aber immer noch halten Leute daran fest, Berlin, dieser Lindner.
Ich habe das Gefühl, wir sind, glaube ich, gar kein Verfassungsorgan.
Das Gefühl. Ja, komm. Also. Ja, nur weil die Bundesregierung wieder schläft. Ja.
So, müssen wir uns wieder kleiner
machen.
Sind wir
wieder beim monatlichen Bundesbashing.
Genau. Ja. Ja, und heute kam noch der letzte Teil aus dem Gespräch zu Standards an Kitas und Baustandards in den Kommunen und so. Insgesamt sehr ergiebig.
Und was hast du da erzählt? Würde mich ja auch interessieren.
Also bei mir ist jetzt, ich habe schon gelesen, die Kindergärtnerin oder die Erzieherin, die wachsen nicht an den Bäumen.
Ach so. Ich dachte, Mensch, da gehe ich doch hier zum Wahlans in den anthroposophischen Kräutergarten und ziehe mir ein paar Kita-Erzieherin.
Nee, ist nicht.
Bei Vollmond geerntet.
Deshalb, deshalb muss man da auch ein bisschen pragmatisch sein und sagen, okay, dann ist halt die Kita-Gruppe ein bisschen größer. So, weil du hast ja zwei Probleme. Also du hast einmal nicht genug Erzieherinnen und Erzieher. Und auf der anderen Seite aber immer mehr Kinder mit einem Rechtsanspruch. So, das passt halt nicht zusammen. Also ich meine, wem sage ich das? Ja, das ist so dein täglich Brot, dich damit rumzuärgern. Und ich glaube, da sollte man eine pragmatische Lösung dafür finden.
Da gebe ich dir völlig recht.
Das glaube ich auch. Dann kann ich mit meinen Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern auch mal über was anderes reden.
Ich sag mal so, lieber Herr Emmerich, gell? Hast du der Rechtsanspruch, der kommt vom Bund?
Ja.
Ja, ich weiß, aber den Betreuungsschlüssel, den kann man ja.
Ja gut, ja klar, kann man auch. Man könnte sich auch überlegen, ob der Rechtsanspruch in der Form so, wie es sinnig ist. Aber, ja, was weiß ich schon. Ja, aber ich würde auch sagen, bevor wir das mit dem Betreuungsanspruch irgendwie richtig umgesetzt haben, führen wir auch noch schnell den Rechtsanspruch auf die Ganztagesbetreuung an Grundschulen durch, damit die älteren Kinder auch noch was davon haben. Aber das war ja vorherige Legislatur, das war ja andere Regierung.
Ich glaube, da haben wir sogar auch schon mal drüber diskutiert. Ich finde das ja, ich kann ja die ganzen Nöte verstehen der Kommunen, aber ich finde das nach wie vor ein wichtiges politisches Signal, vorgängige Regierung hin oder her. Weil ich glaube, wir haben schon mal darüber gesprochen, aber ich befürchte, dass bei manchen Kommunen dann, sag ich mal, der Druck nachlässt und die vielleicht sich nicht mehr so stark darum kümmern, auch wirklich dafür zu sorgen, dass es diese Plätze gibt.
Ja.
Nicht alle, aber ein paar, und in diese Richtung muss man da denken. Und das Ziel, das dahinter steckt, das politische Vereinbarkeit von Familie und Beruf, das halte ich schon für sehr zentral. Und ich habe, ich hatte da auch schon Gespräche, aber ich habe auch noch keinen Vorschlag gehört, der in die das so gut regelt oder besser regeln würde. Also ich habe noch keine Alternative dazu gehört, außer Rechtsanspruch abschaffen. Das finde ich wenig überzeugend. Aber
das stimmt, ja. Aber genau, deshalb muss man halt gucken, also wenn man den Rechtsanspruch hat und den ja auch inhaltlich richtig findet, wie man trotzdem den Kommunen irgendwie die Instrumente an die Hand gibt, damit klarzukommen und das auch irgendwie erfüllen zu können. Genau, deswegen
beim Betreuungsschlüssel oder auch bei der Frage von Qualifikation.
Ja, da, absolut.
Ich glaube auch, da wird man auch gar nicht umhin kommen, wenn man sich anschaut, wie wenig Erzieherinnen und Erzieher hat. Ja. Bin ich davon zutiefst überzeugt, dass man genau da landen wird, dass man an diesen Stellen dann...
Ja, also
schrauben muss.
Finde ich grundsätzlich auch, also schrauben kann man da schon, aber man muss halt echt auch aufpassen, dass man am Ende nicht Qualität gegen Quantität austauscht. Ja, also wir müssen für so viele Kinder quasi einen Kita-Platz schaffen, deshalb müssen wir die Qualifikation für Erzieherinnen und Erzieher runternehmen, deshalb müssen wir einen Betreuungsschlüssel anheben, was natürlich pädagogisch weniger gut ist, wie ein kleinerer Betreuungsschlüssel. Also da leidet dann die Qualität. Und das sollte natürlich dann auch nicht sein. Ja, also Stellschrauben, ja, okay, drehen finde ich richtig, aber also wenn ich am Ende die Wahl habe zwischen Qualität und Quantität, weiß ich nicht, was ich da wähle.
Naja, das letztlich ist ja die Frage, ob Kinder einen Platz bekommen oder nicht. Und
ja, aber es muss auch einen pädagogischen Sinn irgendwie haben, dass die einen Platz bekommen. Das ist ja auch schon Bildung. Da geht es ja nicht nur um Kind abgeben und bespaßen lassen. Damit die Eltern sich nicht drum kümmern müssen und arbeiten können oder ähnliches, das ist ein Teil davon, aber es muss ja auch einen pädagogischen Wert haben, eine Kita.
Das ist genau, also das hat sich ja entwickelt erst so, würde ich sagen, in den letzten, keine Ahnung, 10, vielleicht 15 Jahren, also als, weiß nicht, wie das war bei euch, als ihr klein wart. Ich fand meinen Kindergarten, meinen anthroposophischen Waldorf-Kindergarten natürlich sehr, sehr anspruchsvoll, aber und mit einem ganz, ganz hohen pädagogischen Ehrgeiz ausgestattet, aber es war ja schon eher so ein bisschen, Kinder sind halt aufgeräumt, ja, und das hat sich in den letzten Jahren aus gutem Grund ja entwickelt zu eben von Betreuung eigentlich weg zu frühkindlicher Bildung, wo man viel Sprachförderung, zum Teil auch schon musische Förderung und so Sachen macht, das ist ja auch alles gut, aber es ist halt die Frage, ob wir da nicht ein bisschen übersteuert haben und es jetzt nicht mehr eingefangen kriegen, diesen Standard zu halten, bei einfach immer mehr Kindern, die jetzt einen Anspruch haben. Und das ist was, wo man, glaube ich, pragmatisch angucken muss und sagen, ja.
Ja.
Dann geht es halt mit bisschen weniger Anspruch vielleicht auch.
Ja. Ich gucke aber deswegen gerade heute den Aufnahmeantrag unterschrieben und der Kita-Platz für unseren Kleinen ist erstmal gesichert.
Herzlichen auch Glückwunsch.
Danke. Ganz herzlichen Glückwunsch zum Kita-Platz. Man gratuliert nicht mehr zu Geburtstagen oder zur Geburt überhaupt, sondern herzlichen Glückwunsch zum Kita-Platz.
Ja. Freudentränen in der ganzen Familie. Ja. Es gab nicht nur eine Flasche Sekt.
Ja.
Endlich. Es war wirklich, also als ich damals einen Sechser im Lotto hatte, habe ich mich nicht so doll gefreut.
Ja, aber erst nach dem Sex im Lotto konntest du es dir auch leisten, in die Politik zu gehen. Ja.
Das verstehe ich jetzt nicht. Ich habe ja nicht korrumpiert, aber.
Ich wollte eigentlich noch einen kleinen Hinweis darauf machen, vielleicht als Überleitung nehmen für die Kommunalwahlen, die relativ bald wieder anstehen und wie schwierig es ist, Leute in die Politik zu bekommen, gerade ehrenamtlich tatsächlich. Da machen wir uns gerade Gedanken. Zum Beispiel, ich sitze ja hier als Vorsitzender des Gemeinderats. Ich habe eine Gemeinderätin in der grünen Fraktion, die zufällig meine Mutter ist. Ja. Und die gibt jetzt ihr Mandat ab und da muss ja jemand nachrücken. So, und jetzt sind irgendwie, also 40 Leute sind auf der Liste da drauf und irgendwie 5 haben jetzt abgesagt. Ja, und die 6. macht es jetzt. Also selbst Leute, die sagen, ja gut, ich gehe auf die Liste, um sie voll zu machen, aber ich will eigentlich nicht rein. Das hat man ja oft. Und das finde ich natürlich schon schwierig. Fangt ihr schon an, in Ulm nach Leuten zu suchen?
Aber eine Frage, so einfach kannst du das doch gar nicht ablehnen. Also du kannst doch nicht sagen so, aber ich bin jetzt zwar formal gewählt, aber
ja, du mir doch anders genau, überlegt. Also du darfst, also der Gemeinderat kann natürlich bei jedem zustimmen, grundsätzlich mal, wenn er ablehnt.
Ja.
Also wenn der Gemeinderat sagt, ja, passt für uns, dann okay. Und es gibt natürlich Gründe, zum einen zum Beispiel das Alter. Wenn man ein gewisses Alter hat, dann darf man es ablehnen. Wenn man schon eine gewisse Anzahl an Jahren in einem kommunalen Gremium sitzt oder war, dann darf man...
Das hat deine Mutter aber noch nicht ganz erreicht.
Nein, aber es gehen natürlich auch private und gesundheitliche Gründe, wenn der Gemeinderat die akzeptiert. Okay. So.
Genau. Aber für alle Nachfolgenden, du bist ja eigentlich auch verpflichtet, das Mandat anzunehmen.
Ja.
Also es sei denn, du bist weggezogen oder so.
Genau, Wegzug geht auch noch, stimmt, hatten wir auch einen. Also tatsächlich ist es auch so, dass die fast alle, glaube ich, einen Grund haben, der durch die Gemeindeordnung auch gedeckt ist. Aber unabhängig davon, das Grundproblem ist ja das, es treten Leute an auf eine Liste, weil man sie halt wirklich auch nötigt. Bitte macht es, ja. Und dann, aber sie wollen eigentlich gar nicht in das Gremium. Und es ist unheimlich schwierig, 40 Plätze voll zu bekommen.
Also in Ulm nicht.
Ach so.
Aber bei uns macht Kommunalpolitik halt auch große Freude.
Ja, wir haben einen sehr sympathischen
Oberbürgermeister. Da kam jetzt absolut zu Recht eine sekundenlange Pause, finde ich. Ja. Nein, aber ihr habt auch 40, oder?
Ja.
Ja, und seid halt doppelt so groß wie Göppingen, aber trotzdem auch nur 40 Gemeinderätinnen und Gemeinderäte. Das macht es vielleicht auch nochmal einfacher.
Aber wir haben eigentlich immer mehr Leute auch, die sich für aussichtsreiche Plätze interessieren, als wir aussichtsreiche Plätze haben. Und wir haben sehr viele aussichtsreiche Plätze, weil wir inzwischen ja stärkste Fraktion sind.
Ja, ja, gut. Das haben wir natürlich auch. Also wir hatten auch viele, die Interesse hatten an aussichtsreichen Plätzen, aber eben auch stärkste Fraktion geworden. Und wir hatten dann so viele Plätze zu besetzen, dass dann doch, halt nicht nur die reingekommen sind, die rein wollten.
Wie? Frag doch mal den Optiker.
Okay, den Witz versteht auch nur, wer die OB-Wahl in Göppingen verfolgt hat. Ich erkläre ihn jetzt nicht. Nein, aber Begeisterung für Politik zu wecken, das ist schon wichtig und es sollte ja auch mit einem Bundeskanzler Olaf Scholz kein Problem sein.
Ich meine, gerade das muss doch für die Kommunalpolitik alle Herzen erwärmen. Ja, wenn man sieht, wie dröge Bundespolitik ist. Und man weiß aber, auf kommunaler Ebene kann man sich mit den Öffnungszeiten von Häckselplätzen, der Frage, wann wo die Müllabfuhr fährt, oder auch Einbahnstraßenregelungen und Ampelschaltungen beschäftigen. Ich meine, so, also tatsächlich, mir ging es ja auch so bei der Kommunalpolitik, dass ich, als ich angefangen habe, Politik zu machen, dachte so, ja, okay, alles, aber nicht die Müllgebühren. Also ich glaube, die Liebe zur Kommunalpolitik, das muss man Leuten schon erklären und es muss vielleicht auch so ein bisschen wachsen. Aber insgesamt würde ich sagen, nachdem ich jetzt alle Ebenen so ein bisschen kenne, es ist schon die großartigste aller politischen Ebenen, weil du halt wirklich was verändern kannst. Also ich weiß nicht, Marcel wird jetzt wahrscheinlich sagen, wie viel er schon in diesem ersten Jahr Bundestag bewegt hat und wie sich die Welt komplett geändert hat, nur weil er da...
Ja, hier, das... Dritte Entlastungspaket habt ihr mitbekommen, oder?
Das warst quasi du alleine.
Weil ich.
In dieser Nachtsitzung, wie du das gemacht hast, einfach so krass. Ja.
22 Stunden lang habe ich mit mir verhandelt.
Gibt es einen Politik-Award von Cicero.
Ja,
ich meine, die augenscheinlichste Veränderung in der Politik, seit Marcel im Bundestag sitzt, ist natürlich der Krieg. Ja, aber nichts so ungut.
Und auf der kommunalen Ebene musst du dich ja eben also nicht mit irgendwie Gesetzen rumärgern im Sinne von, du musst sie formulieren, sondern du musst sie halt nur anwenden. Und das macht die Verwaltung. Das heißt, was der Gemeinderat macht, ist eigentlich wirklich Dinge entscheiden. Also du kannst, wenn du sagst so, hey, wir brauchen hier einen Fahrradweg und du kriegst die Mehrheit dafür, dann ist der Fahrradweg, sobald der Bauhof soweit ist, irgendwie auch da. Und dann, also du änderst halt Dinge im echten Leben und das ist, finde ich, das Großartige an der Kommunalpolitik. Du musst dich nicht mit Resolutionen und ganz viel Schnickschnack rumärgern, sondern du kannst wirklich was besser machen. Und das ist schon die große Stärke der Kommunalpolitik, weshalb ich das auch echt die spannendste politische Ebene finde. Und ich glaube, man sollte ohnehin mindestens mal ein bisschen Kommunalpolitik gemacht haben, wenn man sich berufen fühlt zu Höherem, weil man so viel dabei lernt und so viel mitnehmen kann. Das schadet sicher nicht.
gebe ich dir, kann ich dir natürlich nur recht geben. Sehe ich tatsächlich auch so. Und natürlich, ich habe ja auch über die Zeit im Landtag irgendwie so das Parlament mitbekommen und jetzt natürlich eine ganz andere Sache, wobei sowieso als OB dann nochmal anders, ist großartig, aber zum Thema Resolution möchte ich was sagen. Das Thema wollte ich eh auch noch ansprechen. Also erstmal vielen Dank für den Werbeblock, deswegen habe ich das Thema auch angesprochen. aber dass hier keine Resolution gibt, stimmt nicht. Zwei habe ich schon entgegengenommen. Die dritte ist gerade on the way. Cool. Die dritte jetzt, das sind eigentlich alles so Sachen gewesen, die ich persönlich auch gut finde und unterstütze. Von dem her fand ich es eher hilfreich. Aber die jetzt ist zum Thema autofreie Innenstadt. Und das ist natürlich ein spannendes Thema. Für eine autofreie Innenstadt. Da hat sich bei uns echt, ich kann dir gar nicht sagen, warum. Ich habe es im Wahlkampf erwähnt, das war mir wichtig. Und da kamen auch einige und gesagt, hey, das ist aber mutig. Ja, aber
und du bist trotzdem gewählt worden?
Ich bin trotzdem sehr, sehr knapp gewählt worden. Nee, aber seither immer mal wieder war es ein Thema. Und tatsächlich, ich habe es jetzt gar nicht befeuert. Also ich habe ganz viele andere Sachen auf meinem Programm, die vorher noch kommen, ja, bevor ich jetzt die Innenstadt autofrei mache. Ich muss ja auch, ich brauche ein anständiges Mobilitätskonzept etc. pp. Und das kommt alles vorher. Aber irgendwie hat sich so entwickelt. Wir hatten zwei Veranstaltungen, wo wir es eben autofrei gemacht haben, für einen Tag mehr oder weniger. Und danach war das ein Riesenthema. Leserbriefe, die Zeitung hat Artikel geschrieben, das war bei der Veranstaltung das Top-Thema irgendwie. Und da wurde drüber gesprochen, es gab Kommentare in der Zeitung, auf Social Media wurden Umfragen gestartet. Also richtig, so aus dem Nichts eigentlich, so eine Diskussion. Und dann hat eine Fraktion hier im Gemeinderat, nämlich, haltet euch fest, die Freien Wähler, die auch in Göppingen nicht unbedingt auffallen durch
linksprogressive Politik.
Durch linksprogressive Politik. Die haben den Antrag gestellt, ab 1. Oktober die Hauptstraße in Göppingen die Autos zu verbannen. So, ohne irgendein Konzept, einfach Verbotsschilder aufstellen. So, machen wir jetzt. Ja. Und fand ich überraschend.
Da wird der grüne OB ja wohl liefern.
Ja, wenn ich es vorgeschlagen hätte, da wäre aber was los gewesen. Ideologie, diese Grünen. Und das ärgert mich wirklich, wenn wir mit sowas kommen, ist immer Ideologie. Ja. Und wenn dann irgendeine andere Fraktion kommt, eine aus dem sogenannten bürgerlichen Lager, in Anführungszeichen, also wir können es auch als rechte Lager nennen, wenn es von denen kommt, dann so, ja, das können wir schon mal diskutieren, ja, da können wir drüber reden. Unglaublich.
Wenn es jetzt gerade nicht passt, alter Volker Wissing-Tipp, einfach sagen, es gibt gerade keine Schilder.
Es gibt gerade keine Schilder. Ja, dann verlangen die, dass ich eine Schranke hinstelle oder sowas und die selber bedienen wahrscheinlich. Ja. Nein, also wir machen, für alle Göppingerinnen und Göppinger, die zuhören, ich finde das natürlich gut und richtig und ich freue mich, dass die Freien Wähler das auch so sehen. Ich hoffe, viele andere auch. Ich komme gerade eben von einem runden Tisch mit unseren Einzelhändlern und Gastronomen, wo wir das Thema besprochen haben. Da sind die Reaktionen eher so verhalten, sagen wir es mal so. Ja. Die finden das jetzt erstmal nicht so geil auf den ersten Blick, aber wir gehen da dran. Aber wir werden nichts übers Knie brechen, das finde ich ganz wichtig. Und ich hoffe, dass wir viele im Einzelhandel noch überzeugen können, denn auch hier, ähnlich wie bei der Schulmedizin, steht die Wissenschaft auf unserer Seite. Ja. Es ist einfach erwiesen, autofreie Innenstädte haben eine erhöhte Aufenthaltsqualität, dadurch eine erhöhte Aufenthaltsdauer und das kommt zuletzt vor allem natürlich dem Einzelhandel und der Gastronomie auch zugute. Also wir wollen es nicht aus ideologischen Gründen, sondern weil wir glauben, dass es unsere Stadt einfach besser macht. So.
Also ihr macht keinen Kreuzzug.
Kreuzzug gegen das Auto. Ja. Hexenjagd auf Autofahrer. Nee, wir nicht. Wir wollen die Verkehrsmittel gemeinsam zusammendenken, gell?
Ja, wer schnappt Baby Blocksberg?
Irgendwas, der Folgentitel wird irgendwas mit Kreuzzug.
Ja.
Naja. Wunderbar. Nee, wie ist das in Ulm mit Autofrei?
Haben jetzt hart dafür gekämpft, nach einem unfassbar umständlichen Modellversuch und allem möglichen Scheiß, dass man jetzt drei weitere Gassen autofrei bekommt. Und also bei uns, ich habe das Gefühl, zumindest wenn man mit den Leuten spricht, die Bürgerschaft sieht es so wie die Freien Wähler in Göppingen. Die hat einfach die Schnauze voll von den Autos. und möchte, dass die im, also einfach raus sind, weil ehrlicherweise gerade in den Innenstadt- und Altstadtgassen, ja, das ist einfach nur nervig. Und wenn man da nur mal irgendwie draußen sitzt und einen Kaffee trinkt hinter Münster, hat man das Gefühl, man sitzt mitten auf einem Parkplatz und dabei ist da überall Parkverbot und auch eigentlich gibt es überhaupt keinen Grund für irgendjemanden, um das Münster rumzufahren. Aber das sind ganz viele Leute, die auch, glaube ich, sehr trottelig in ihrem Navi halt Ulm eingeben und dann kommt da das Münster raus. Weil da kommen immer so Leute mit so ausländischen Kennzeichen aus der Schweiz oder auch
Neu-Ulm.
Ja, also schlimm sind Neu-Ulm und Biberach, aber die sollten es eigentlich wissen. Ja, das ist, glaube ich, Absicht, dass die das machen. Aber auch irgendwie so München und so, und die fahren dann da rein und dann stehen die irgendwie immer so ein bisschen ratlos da hinter dem Münster, weil natürlich ist es schon irgendwie in der Stadt und theoretisch kann man da auch hinfahren, aber es gibt überhaupt keinen Grund. Ja, also wir haben wunderbare Tiefgaragen rund um den Altstadtring gebaut und da kann man sein Auto abstellen und das schafft man dann die 10 Meter zu Fuß zum Münster. Ja, und das genau nervt einfach. Und dann haben wir so ein bisschen ein Poser-Problem aus dem Umland kommen so Leute, Männer, die irgendwie der irrigen Annahme anhängen, es würde ihre Attraktivität steigern, wenn sie mit sehr lauten und hässlichen Autos durch die Stadt fahren und viel Krach machen dabei. So, ich habe noch nie gesehen, dass das irgendwie funktioniert hat. Also es ist jetzt auch nicht so, dass scharenweise Ulmerinnen, da, sobald sie diese Geräusche hören, quasi aus den Gassen rennen auf diese übertunten Autos zu und da wie so irgendwie so an den Kühlern kleben. Also keine Ahnung, ich glaube auch, das Konzept geht nicht auf, aber die sind sehr hartnäckig, diese jungen, sexuell frustrierten Männer und fahren dann halt 20 Mal dieselbe Runde um die Stadt rum mit irgendwie demselben Krach und geben nicht auf, ja, aber es tauchen trotzdem keine Frauen auf.
Also wirklich, also da steige ich ganz gern kurz ein. Also ich als ebenfalls junger, sexuell frustrierter Mann. Okay, schneiden wir raus. Nein, aber wirklich, Leute.
TMI.
Du weißt es doch genau. Nein, also wirklich, ich neige dazu, großes Verständnis für nahezu alles aufzubringen. Für fast jedes Hobby, für fast jede Verhaltensweise. Und ich halte mich selber für einen im besten Sinne liberalen Menschen, dass ich denke, leben und leben lassen. Ja, jeder soll tun, was er will, solange er keinem schadet. Ich habe noch nie verstanden und ich habe auch bis heute null Verständnis dafür, was die Leute daran finden, zu posen, mit ihren Autos vorbeizufahren und nur Leute zu nerven. Mit dem einzigen Ziel, dass sie Leuten auf die Nüsse gehen. Es ist wirklich unglaublich und vor allem, lieber Poser, der du gerade zuhörst und ihr seid bestimmt Hörer eines grünen Podcasts.
Ganz viele, ja.
Lieber Poser und
Kernzielgruppe.
Ja, und ich gender auch nicht, weil es sind Männer. Lieber Poser, jeder, der dich sieht in deinem Auto, wie du da rumdröhnst, denkt, wow, hat der einen kleinen Penis. Ja. Wirklich, nimm's dir zu Herzen.
Ja.
Es findet jeder Kacke. Niemand mag dich. Hör auf mit der Scheiße. Du kannst zur Tuning-Szene gehören, ganz andere Nummer, ja, wenn du irgendwie Autos toll findest und so oder auch Rennen fahren, alles gut. Kannst du alles machen, nach Regeln, auf Strecken, wo man es darf. Aber ansonsten, boah, hör einfach auf. Du nervst.
Ich finde es halt, ich frage mich, also man sieht es ja manchmal, dass sie dann den ganzen Abend auch in dem Ring um die Stadt, und der ist nicht so groß, wir sind in Ulm, einfach da drehen. Eine Runde nach der anderen und da fährt man halt eine Runde, da ist man vielleicht so in einer Viertelstunde durch und das macht man dann den ganzen Abend. Yep. Das stelle ich mir halt auch wirklich sehr, sehr langweilig vor. Das finde ich ja so das Erstaunliche.
Ja.
Dann stellt man sich wieder irgendwo hin und trinkt eine Flasche Monster.
Ja.
Und dann fährt man weiter. Ja.
Und eine Flasche Monster.
Ist eine Dose, gell?
Stilvolle Dose Monster. Ist vor allem saugefährlich. Vor ein paar Wochen hat es in Ulm jemand geschafft, auf einer dieser Runden, wahrscheinlich irgendwann entwickelst du ja auch einen Drehwurm. Ich meine, die fahren immer in der gleichen Richtung. Und es ist halt wirklich, wie Marcel sagt, so, du bist da eigentlich in 5 Minuten einmal um die Altstadt rumgefahren. Und der ist da mit voll Karacho in so ein Schaufenster reingefahren mit seinem Auto. Mhm.
Ja. Also es ist auch echt gefährlich.
Ja, richtig gefährlich. Also es war einfach nur Glück, dass nur ein Sachschaden entstanden ist und niemand verletzt wurde. Das Haus ist irgendwie nach wie vor, also es hat schon auch Schäden davon getragen, das Auto sowieso am Arsch, ja. Und
also, ja. Ich stand schon mal am Ampel, an der Ampel, neben so einem Poser. Und wir sind quasi in die gleiche Richtung gefahren, zwar zweispurig. Und ich habe ein E-Auto. Und so E-Autos, die beschleunigen ziemlich gut. Ja. Ja. Und ich bin einfach ganz normal losgefahren, halt schnell draufgedrückt und dann ging das auch schnell los. Und dann hat das dazu geführt, dass mein Nebenmann im anderen Auto
dachte, du greifst,
dann aber nochmal ganz schnell auf die Tube gedrückt hat, als hätte ich ihn jetzt irgendwie zu einem Rennen herausgefordert, was natürlich überhaupt nicht der Fall war. Also es zieht dann wirklich die witzigsten Konsequenzen nach sich.
Ja. Apropos ja. Ampel.
Und dann haben wir 3 Runden durch die Stadt gemacht und ich habe gewonnen. Nein, Quatsch.
Bis er nur noch den Wasserdampf aus deinem E-Auspuff oder was auch immer da rauskommt.
Bis, oder bis mein Akku leer war und ich 2 Stunden lang.
Da hat er wieder ein bisschen Vorsprung rausgefahren. Gell?
Da hat er wieder Vorsprung rausgefahren.
Ja. Nee, apropos Ampel. Marcel, wie lang hält die Regierung? Was meinst du?
Ja, so Regierungen halten ja immer bis zum Schluss. Das denkt man ja immer nur, dass es normal ist.
Ja, stimmt, das hatten wir auch schon mal das Thema. Gell?
Das haben wir, glaube ich, schon mehr. Ich habe noch eine andere Frage, aber eigentlich erübrigt sich das schon, nachdem auch, was ihr gerade wieder losgeledert habt. Ich hatte letzte Woche eine Rede im Bundestag gehalten, da ging es um den Haushalt. Und es war so, ich hatte mir im Vorfeld so eine Rede vorbereitet. Da ging es darum, was wir kritisieren an dem Haushalt, wo wir noch Verbesserungsvorschläge haben, jetzt in den weiteren Haushaltsberatungen für den Innenetat. Ich bin ja im Innenausschuss. Und das war so, ich war der 3. Redner der Grünen Fraktion und überhaupt ging die Debatte schon eine Weile. Das heißt, ich habe irgendwann dann gesagt, es ist so viel aufgetaucht in der Debatte, zu dem man was sagen konnte. So, dass ich kurz bevor ich dran war, einfach meine Rede mehr oder weniger beiseite gelegt habe und mir Notizen gemacht habe zu dem, was ich jetzt schon immer zu allen sagen wollte, die da saßen. Ja, habe ich dann auch gemacht in der Rede und es war auch sehr gut, weil es war dann sehr frei. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich einem Trugschluss aufgesessen bin bezüglich mir selber, weil ich immer dachte, dass ich eigentlich jemand bin,
der gut frei so reden kann.
Nein, das
hätten wir dir aber vorher sagen können.
Das ist nicht mein Punkt. Mein Punkt ist, dass ich immer dachte, ich wäre so jemand, der eher so staatstragend ist und souverän und ja, bei so Reden vor allem, ja, bei so Reden, jetzt nicht
grundsätzlich.
Nicht grundsätzlich, ja. So. Aber nein, ich bin wohl doch eher der angriffslustige Typ, gerade auch so im Parlament. Mach lieber da mal nochmal eine scharfe Spitze, als fünf gerade stehen zu lassen. Wie handhabt ihr das denn?
Überrascht mich total, Marcel, weil nachdem ich jetzt ja deine Parteitagsreden schon sehr gut kenne und lange schon, und immer wirklich bei jedem, also dieser besonders staatstragende Gag, den du in jeder Rede einbaust, das ist natürlich auch so ein wirklich Moment von hohem Pathos. Ne? Also das hätten wir dir auch sagen können.
Ich frage mich auch bei der Geschichte eigentlich.
Sondern wenn, dann bist du angriffslustig und witzig. Erinnerst du dich noch, wie alle Leute in der Halle immer so zurückgewichen sind, weil du so geschrien hast?
Ja gut, das war aber ganz am Anfang. Das habe ich mir ja irgendwann ein bisschen abtrainiert. Zumindest.
Genau, auch das an nicht
so. So wie es dir jahrelang gesagt haben.
Also ja, oder ich sage mal ganz am Anfang, jahrelang ganz am Anfang. So, aber okay.
Ja, also ich bin auch tatsächlich an der ganzen Geschichte, schockiert mich am meisten, dass du tatsächlich dachtest, dass du eher, also dass dich das überrascht hat. Das schockiert mich am meisten. Nee, also du bist ein lebendiger Redner, sagen wir so. Okay. Das ist ja nichts Schlimmes.
Absolut. Du kannst laut und witzig und schon auch sehr scharf sein. Aber ich glaube,
staatstragend
und langweilig ist nicht so dein Ding. Okay. Du redest auch zu schnell dafür.
Ich habe das jetzt auch festgestellt so. Aber
ein Jahr Bundestag. Glückwunsch.
Aber wie handhabt ihr das denn? Würdet ihr euch oder wie, Lena, denkst du bist eher angriffslustig oder eher teamstaatstragend? Hashtag Kreuzzug.
Ja, die Frage beantwortet sich von selbst.
Es kommt drauf an, wenn mir was Gutes einfällt, kann ich schon auch angriffslustiger sein. Aber also, ich würde sagen, ich war jetzt noch nie so der Typ für langweilige Reden. Eigentlich schon, ich versuche schon auch eher irgendwas Substanzielles zu sagen, entweder so zugespitzt, dass es interessant ist oder so, dass es vielleicht sogar witzig ist. Und natürlich baue ich in jeder Rede Ulm ein, das ist ganz entscheidend.
Ja.
Aber sonst.
Aber ich meine, Staatstragen kann ja auch substanziell sein.
Eben, also Staatstragen ist ja auch nicht langweilig, also.
Ja, gell. Also.
Alles klar.
Wenn man die Winfried-Rede halt dann zum 20. Mal hört mit nur Nuancenunterschied, dann, also ich höre ihm trotzdem immer sehr gerne zu und ich nehme auch was mit und das ist auch spannend, immer wie bei so einem, wenn man so ein Vergleichsding hat von früher, weißt du, so zwei Bilder, die auf den ersten Blick gleich aussehen und dann musst du rausfinden, wo hat sich's jetzt wie geändert. Aber es, es ist schon, also ja.
Ja gut, aber das liegt ja nicht daran, dass er staatstragend redet, sondern dass du sie zum 20. Mal gehört hast. Also jede Rede wird ja nach dem 20. Mal langweilig. Also ich finde auch staatstragend hat nichts mit langweilig zu tun. Ich finde, staatstragend kann absolut positiv sein. Das ist eben mit Pathos, mit hier ist Verantwortung und so weiter, was man da alles so in den Menschen hervorruft.
Ja,
also,
aber dafür sind wir auch so jung alle ein bisschen, oder? Also auch du, Alex, bist nicht so... Also du bist, du machst es schon ganz gut, aber es ist halt auch das Überraschungsmoment, weil niemand denkt, dass jemand mit 30 schon so staatstragend ist. Aber
ich wollte gerade sagen, also ich glaube, ich kann einfach beides.
Ja, natürlich.
So.
Also naja, im Landtag, ich meine gegen die AfD, da war es schon auch immer scharf und schon angriffslustig, aber jetzt als OB, klar, auch eine andere Rolle.
Ja.
Also wo ich gewählt wurde an dem Abend, da sind sehr viele gekommen und haben gesagt, das war eine sehr staatstragende Rede. Und ich fand die nicht langweilig.
Die war auch sehr schön, ja.
Ja.
Das weiß ich nicht mehr, wie die war.
Du warst schon betrunken. ich nicht.
Gleich die am Wahlabend, oder?
Ja, direkt. Wo das Ergebnis feststand, musste ich ja... ins Rathaus, also die haben ja. Es war ja wegen Corona. Das,
wir haben das doch alle, alle ja vor den Bildschirmen und haben uns.
Es war eigentlich.
Genau, die Filztalwelle, der lokale Fernsehsender, hat es tatsächlich live übertragen mit Kommentatoren, die halt irgendwann nichts mehr zu sagen hatten, weil das letzte Wahllokal einfach eine Dreiviertelstunde auf sich hat warten lassen. Und die haben uns vorher gesagt, es ist niemand im Rathaus, aber derjenige, der gewählt wird, der soll dann ins Rathaus kommen, die anderen nicht. Also auch schon richtig hart eigentlich, richtig assi. Ja, und da ich ja direkt am Rathaus wohne, war das für mich auch kein großes Problem. Ja. Letztes Wahllokal, dann Jackette übergeworfen und Abmarsch.
Yep.
Und dann war ich etwas, also ich habe nicht die Fassung verloren, aber ich war etwas, wie soll ich sagen?
Aufgeregt.
Angefasst.
Angefasst.
So, von dem ganzen Augenblick. Ja, und das hat man der Rede auch angemerkt, aber das hat sie umso staatstragender wahrscheinlich gemacht.
Mhm. Es war halt Powered by Emotion wahrscheinlich.
Powered by Emotion.
Yeah.
Ja. Von wem war das Werbespruch?
Sat.1.
Gut, schneiden wir raus.
Ja.
Naja gut, nee. Also ja, aber ich habe von dir übrigens so einen Redeschnipsel gehört.
Ja.
Den du gepostet hast.
Ich gegen die AfD versucht anzuschreien.
Das war genau. Nicht schlecht, das habe ich auch gehört.
Ja, die waren auch echt laut, da muss man echt, also ja, Alex, du kennst es ja noch, wenn die einen da anschreien. Mhm. Und da musste ich auch dreimal nochmal meinen Satz beginnen, dass ich da durchdringe gegen Martin Hess, der googelt mal den Namen und so Wörter wie Kieselwetter oder Nazis.
Ja, googelt mal den Namen Hess und denjenigen, den ihr findet, ist schon der Richtige.
Also,
Martin Rudolf. Ja.
Ja.
Naja. Naja, nee, aber Haushaltsberatungen im Bund. Wie läuft das da ab? Also
was ist denn mit der Schuldenbremse, Emmerich?
Ja, die haben wir doch abgeschafft.
Haben wir doch gerade erzählt.
Du, wo warst du denn in der letzten Folge?
Ich hab mir die Pressekonferenz zu dem Entlastungspaket angeguckt, ja, und dann habe ich trotzdem diesen FDP-Menschen da gesehen und der hat irgendwas von Schuldenbremse gefaselt und da dachte ich so, hä, wir haben es doch abgeschafft im Podcast, hat er nicht zugehört, hast du es ihm nicht gesagt?
Komisch. Ach, ich hätte es, vielleicht hätte ich das sagen müssen, oder?
Ja.
Ja, aber das musst du ausrichten, Emmerich.
Ach so. Ja, gut.
Er wusste,
ich meine, wir müssen davon ausgehen, dass die jede Folge hören, aber trotzdem zur Sicherheit.
Ja.
Okay.
Ja.
Ja, mich hatte auch gewundert, dass nichts in der Tagesschau kam, eigentlich.
Als wir es abgeschafft haben.
Ja. Ja, aber gut.
Vielleicht heben sie sich's auf. Also ich meine, weil es ja nicht so zeitkritisch ist. Vielleicht, weißt du mal, wenn mal in der Ukraine nichts mehr passiert oder so, dann haben sie Aufhänger.
Wenn man mal so eine Krise hat, vielleicht auch.
Ja.
Ja, genau. Apropos Ukraine. Schön. Ja. Was geht denn da jetzt ab? Die erobern hier gerade wieder alles zurück. Also Bundestagsabgeordneter, weiß der mehr? Natürlich nicht.
Geheime Akten liegen mir vor und ich kann sagen, da passiert noch einiges. Nein.
Die gewinnen das Ding. Ja, liefern wir jetzt die Leopard 2?
Sieht momentan nicht danach aus, aber ich hoffe, der Druck nimmt in den nächsten Tagen nochmal zu. Es ist ja so, dass tatsächlich die Ukraine da jetzt wirklich sehr viele Gebiete zurückgewonnen hat erstmal, und das liegt tatsächlich an den Waffen, die wir und auch die Amerikaner vor allem in den letzten Monaten ihnen geliefert haben. Und da sieht man einfach mal ganz grundsätzlich an all jene, die gegen Waffenlieferungen sind, dass Waffenlieferungen nicht dazu beitragen, dass es hier irgendwie weiter eskaliert oder Russland irrational wird und der Krieg sich in die Länge zieht, sondern das Gegenteil ist der Fall. Mit mehr Waffenlieferungen gibt es schneller wieder Freiheit für die Ukraine. Und ich hoffe, das verstehen auch manche Leute im Willy-Brandt-Haus oder im Kanzleramt mal.
Das wäre nicht schlecht. Ja. Ich meine, das finde ich ja schon sehr beeindruckend, wie das jetzt läuft. Also überhaupt die letzten Monate natürlich, dass die Ukrainer das so erfolgreich auch zurückgeschlagen haben, alles. Aber dass die in ein paar Tagen irgendwie so viel Geländegewinne machen wie die Russen in 5 Monaten.
Das ist schon krass.
Und ich musste auch, ich meine, das ist nach wie vor Krieg und nicht witzig, aber ich musste schon auch lachen von den Tweets von den Ukrainern, die sich bedankt haben bei ihren besten Waffenlieferanten, den Russen, ja. Weil die alle ihre Fahrzeuge zurückgelassen haben und jetzt mehr Waffen geliefert haben als alle anderen zusammen. Schön.
Ja.
Das Leben schreibt die besten Geschichten.
Ja.
Und ich habe jetzt auch gelesen, dass die ersten Kommunalpolitiker, und wir wissen ja, das sind die wichtigsten von allen, sogar Putins Rücktritt fordern. Offen in Russland.
Krass. Oh.
Ja. Das finde ich
mutig.
Also wirklich mutig. Ja. Kann ich nur sagen.
Ja, das ist ja auch super wichtig, dass da gerade auch von der Basis Kritik kommt. Das ist natürlich immer noch eine Diktatur in Russland. Aber so ein kleiner Widerstand ist ja für etwas, das da vielleicht schon in die richtige Richtung geht und kann dafür sorgen, dass dieser Krieg hoffentlich so schnell wie möglich beendet wird und Russland die Waffen einstellt. Naja, man darf ja noch träumen.
Ja, wäre schön vorm Winter, wenn es aufhört.
Ja.
Hast du einen Urlaub in Moskau gebucht oder warum?
Nein, also ich dachte vielleicht, dass dann wieder Gas kommt.
Ach so. Ah ja. Stimmt, da ja, war ja was.
Ich habe Urlaub in Moskau gebucht. Heißt nicht Schröder oder was? Nee, also wir hoffen natürlich, dass es schnell geht. Ich habe ja so ein bisschen gehofft, als Michael Gorbatschow gestorben ist, da hatte ich so ein bisschen gedacht, okay, vielleicht machen die Russen ja so ein richtiges Staatsbegräbnis, und das wäre doch eigentlich so eine Chance, der Mann, der mehr oder weniger das Ende des Kalten Krieges mit eingeleitet hat, dass man quasi über seinem Grab mehr oder weniger doch zu Gesprächen zumindest wieder zusammenkommt, hatte ich so ein ganz kleines bisschen kurz die Hoffnung, aber die wurde dann ja auch relativ schnell zerschlagen, leider.
Ja, ist es nicht auch so, dass Putin eigentlich alles, was Gorbatschow in diese Richtung erreicht hat, abgrundtief hasst und für einen großen
Fehler
hält? Also
ich glaube, der ist nicht
genau,
so.
Genau, sagt er ja.
Ich glaube, Putin hatte in seinem Jugendzimmer keine Gorbatschow-Poster hängen.
Flaschen.
Nein, wobei ich ehrlicherweise, also nichts gegen die Lebensleistung dieses Mannes, aber ich hätte mir jetzt auch kein Poster von Michael Gorbatschow übers Bett gehängt. Also alles, was recht ist.
Dabei war der auch eine Werbeikone später, habe ich festgestellt, jetzt im Nachgang.
Absolut. Und ich denke da immer an Markus Söder. Der hatte doch Poster von FSJ. Ja, nee, FJS, Franz Josef Strauß. Ja. Bei sich im Schlafzimmer hängen. Ja, da passt aber auch.
Aber das erklärt für dich auch so viel. Ich meine, überleg dir mal, das Erste, was du morgens nach dem Aufwachen siehst, ist Franz Josef Strauß, und das Letzte abends, bevor du einschläfst, auch. Also, dass das schwere Schäden hinterlässt, das wundert einen nicht.
Nee, wundert einen wirklich nicht. Nee, aber es, ich habe jetzt Bilder gesehen, denn nicht nur Michael Gorbatschow ist gestorben, wir müssen über die Queen natürlich noch sprechen.
Ja.
Und God Save the King natürlich.
Hat euch das berührt? Der Tod der Queen. Hat euch das...
Ging so?
Ja, schon.
Also
nicht so...
Ich finde es...
Ja, nicht so, dass ich jetzt irgendwie geheult hätte oder so, oder dass ich jetzt krass traurig gewesen wäre, weil die Frau war 96.
Ja.
Aber schon berührt hat es mich schon. Das ist schon so eine Konstante. Seit 70 Jahren ist natürlich schon komisch irgendwie. Fühlt sich komisch an.
Ich finde es aber auch komisch. Also ich habe auch Fragen bekommen, ob wir jetzt auf dem Parteitag dann eine Schweigeminute machen und so. Ich habe immer das Gefühl, so ein bisschen, es ist auch nicht, also weißt du, als würde mir diese Trauer auch nicht so zustehen. Es ist nicht meine Königin, es ist irgendwie, ich kenne sie nicht, ich habe nichts eigentlich mit ihr zu tun, außer dass ich The Crown eine echt gute Serie finde und ihre Lebensleistung schon auch beeindruckend natürlich, aber es ist so, also diese Kollektivierung von Trauer finde ich auch schwierig, wenn man, also das ist halt nicht, ne, also ich habe damit ja persönlich eigentlich nichts zu tun. So. Deswegen finde ich das schwierig, auch da jetzt persönliche Gefühle in so einem Moment irgendwie zu haben. Warst du betroffen, Marcel?
Ich war tatsächlich betroffen davon, ja, doch. Doch, ich fand das traurig. Mich hat es berührt. Es ging auch alles so plötzlich. Ich war doch da mittags im Büro und da hat mein Mitarbeiter gesagt, hey, die Queen...
Du hast gerade noch mit ihr telefoniert.
der Queen geht's gerade nicht gut. Und dann, ja, da war dann kurz so, was ist da los? Und dann war sie ja abends schon tot. Ja? Also
dann ist diese 96-jährige Frau urplötzlich.
Urplötzlich. Und die hat am Tag davor noch die neue Premierministerin empfangen.
Ja.
Also auch eine krasse Frau.
Ja.
So, das mache ich noch und dann ist aber auch gut. Also jetzt habt ihr da nochmal jemand angeschleppt.
Ja.
Jetzt bin ich Johnson los, jetzt kann ich gehen.
Ja.
Aber das
wird nicht besser mit Truss, aber
das
gut.
Das fand ich auch so ein bisschen krass. Also nachdem diese Todesnachricht dann irgendwie öffentlich wurde, hat man das Gefühl, in jeder Redaktion auf diesem Globus waren die Leute so, oh mein Gott, endlich können wir diesen Nachruf, den wir wahrscheinlich seit 30 Jahren ständig aktualisiert in der Schublade haben, diese ganzen Videos alles nochmal raushauen. Also es war ja ein ZDF-Spezial, jagte irgendwie den ARD-Brennpunkt. Und also es war schon auch ein bisschen drüber. Aber man musste den Stoff jetzt halt mal raushauen, ich verstehe schon.
Ja, der war lange vorbereitet. Ich finde ja auch
das Spiegelcover, das müssen sie ja richtig kurzfristig noch geändert haben. Ich meine, wann war das irgendwie? Wann kommt der Spiegel immer raus? Ja. Freitagabend?
Ja, Freitagabend digital, ja.
Genau, und dann zack.
Du wirst es ja wohl wissen, Lena.
Ja.
Ständig im Spiegel.
Tatsächlich schon wieder. Mit dem Globuli habe ich es auch in den Spiegel geschafft.
Ja, einmal mit einer Wanderung, einmal mit dem Kreuzzug, läuft bei dir.
Ja, wirklich.
Ich kenne ein durchgehendes Motiv.
Vielleicht gehst du mal zu Wandern aktuell oder so. Ja. Machst da noch einen Podcast.
Ja. Geh einfach mal Fahrrad fahren, ganz ehrlich.
Also was ich super spannend finde, ist halt auch dieses ganze Ritual, wie das dann abzulaufen hat, wie das dann bekannt gegeben wird, dass die Queen gestorben ist. Und jetzt wird die ja auch da durchs ganze Land gekarrt.
Ja, klar.
Also das ist natürlich auch ein bisschen befremdlich. Aber
in einem Zug der Deutschen Bahn übrigens. Das ist nur am Rande und man kann nur hoffen, dass es keiner von denen ist, der hier im Einsatz ist.
Da kann man gute Gags machen, ja.
Die Frau kommt 3 Tage nach ihrer Beerdigung.
Und ich habe einen Nachruf gesehen im ersten und da war ein Fehler drin. Da merkt man, wie Nachrufe gemacht würden, weil da wurde behauptet, dass die Queen alle deutschen Kanzler getroffen hat. Das war aber vor Olaf Scholz.
Also, der lag schon ein bisschen länger in der Schublade.
Ja, der lag schon länger, der Nachruf. Ja.
Ich finde auch ganz wichtig, dazu zu sagen, alle Bundeskanzler. Ja. Das finde ich schon auch wichtig, dazu
zu
sagen.
Alt. Ja.
Sie ist wirklich alt. Nee, also wirklich, ich muss auch zugeben, also diese Royal Weddings und das Zeug, das habe ich irgendwie nie so angeguckt oder verfolgt.
Kein Ding sind eher Royal
Aber das
Funeral
irgendwie jetzt. Genau, die Royal Funeral, die interessiert mich. Nein, aber das ist ja wirklich, also wenn. Ja, aber so meine ich es gar nicht. Also einmal finde ich schon auch diese Rituale spannend einfach, weil das hat ja einen richtigen Einfluss. So, wenn da jetzt irgendwie jemand heiratet, passiert ja nichts. Also es ist ja für die Weltgeschichte und für die Politik in UK und Europa egal, ob die heiraten. Aber wenn es jetzt natürlich einen Thronwechsel gibt, das hat natürlich schon eine höhere Bedeutung. Und eben auch das, wie die da unterschrieben haben und die ganzen ehemaligen Prime Minister stehen da vorne. Also auch alles natürlich ein bisschen albern, aber da denke ich mir auch, kein Wunder, hier bei Charles hat der Füller nicht geschrieben irgendwie. Da dachte ich, kein Wunder, der lag da jetzt 70 Jahre rum. Ja, der ist einfach ausgetrocknet. Nee, aber also, dass die einen Plan haben, ein Jahrhunderte altes Ritual im Endeffekt, das aber seit 70 Jahren, das eigentlich keiner von denen kennt. Ja. Das hat nie jemand gemacht. Das finde ich schon krass.
Ja.
Ich finde das Wahnsinn.
Ja, das ist echt Wahnsinn. Ich habe ja nachgeschaut, weil das ist ja immer ein lustiger Funfact irgendwie, wie viele VfB-Trainer die Queen erlebt hat. Ja, weil der VfB.
Oh Gott.
Ja, und Achtung, Funfact, alle. Also, ja, alle. Also, wenn man so,
1885.
Wenn man auf so Seiten geht, wo die Trainer aufgeführt werden, da beginnt die Liste halt erst 1924. Und sie ist 1926 geboren und der Trainer war bis 27 im Amt beim VfB. Und hat damit quasi da, wo man das nachlesen kann, alle Trainer erlebt in ihrem Leben vom VfB. Sie kennt die wahrscheinlich auch alle.
Na klar.
Ich habe jetzt, ich denke auch. Dann habe ich mir auch gar nicht mehr die Mühe gemacht, nachzuzählen, wie viele es sind, aber es sind so alle. Über 70.
Ja. Ja. Aber ein hoher Verschleiß. Also ich meine, weißt du, die Briten schaffen es in dem Jahr nur ein einziges Staatsoberhaupt zu haben und der VfB verschleißt irgendwie 70 Trainer.
Ja gut, ihr Leben, gell? Also
ja.
Ihre, da sind
nicht in ihrer Amtszeit.
Nicht die Amtszeit, ja, dann sind es ja 10 weniger.
Ja, gut. Was man mit dem Fakt anfangen soll, weiß ich auch nicht. Aber nee, ich finde es, also ich verfolge es wirklich, ich gebe es ehrlich zu, auch so wie die irgendwie jetzt, wo sie das erste Mal die Hymne bei einem offiziellen Anlass gesungen haben mit God Save the King. Wenn du dann in die Gesichter schaust von diesen Leuten, die alle so ein bisschen so, nee, das fühlt sich falsch an, das klingt falsch.
Komisch, ja.
King, nee.
Ja.
King Charles III, nee, passt auch nicht.
Und was auch spannend wird, finde ich, also sie hat dieses Amt ja so ausgefüllt, dass sie einfach sich nie geäußert hat politisch oder dass sie nie irgendjemand beleidigt hat. King Charles hat zumindest als Prinz Charles ja schon auch mal Leute beleidigt und sich politisch geäußert.
Ja.
Inwiefern? Ja, finde ich auch gut, wenn Staatsoberhaupt mal so Leute beleidigt.
Inwiefern? Ja, ich meine, es gibt ja auch andere. König Carlos in Spanien hat auch kein Blatt von den Mund genommen, glaube ich. Aber ich bin jetzt
Juan hier. Juan Carlos, der Elefantenjäger.
Genau, der Elefantenjäger. Also ich bin jetzt hier ja auch nicht.
Ich finde schon,
der
High Society-Experte
von Adel aktuell. Nein, das auch nicht.
Aber Baron von Emmerich.
Baron von Emmerich, genau. Naja, auf jeden Fall wollte ich sagen, dass das spannend wird, zumal ja manche meinen, oh, das wird der erste Klimakönig, ja, weil der halt mal was für die Umwelt gemacht hat.
Ja, Andy Schwarz hat
weil
ja schon
Umwelt gut findet.
Photovoltaik auf dem Buckingham Palace gefordert, was ich ein bisschen witzig finde, weil weder auf der Villa Reitzenstein noch auf dem Landtag oder sonst einem Gebäude der Regierung in Stuttgart wirklich Photovoltaik ist, aber fand ich, ja. Hat sich die Pressestelle was überlegt?
Ja, ich glaube, das müssen wir rausschneiden. Das ist zu peinlich.
Nee, das lassen wir drin. Ne, wird Zeit, dass mal einer sagt.
Ja. Eine Sache, die müssen wir natürlich auch ansprechen. Wir haben ja auch politischen Anspruch, diese ganze Kolonialismus-Debatte jetzt im Zuge des Ablebens der Queen. Wie habt ihr das
die, gemacht? Die was
die Kolonialismus-Debatte.
Die Kolonialismus.
Ja. Ja, finden wir nicht gut, Kolonialismus.
Ja.
Danke, Alex.
Sind wir dagegen.
Ja. Danke, das kann ich gerne. Kann ich unterschreiben.
Also, nächstes Thema.
Ja. Ja. Ja, du hast es flapsig gesagt, aber so würde ich das, also man kann ja, also ich finde, man kann über den Tod der Queen reden und davon auch berührt sein und gleichzeitig den Kolonialismus der Windsors und des britischen Königshauses natürlich Kacke finden und das auch kritisieren.
Und Monarchie
an sich. Ja.
Also, jetzt, finden wir ja auch doof.
Ja, das ist allerdings richtig. Ich dachte jetzt auch nicht beim Tod der Queen, ach, das wäre ja nochmal eine nette Idee für Deutschland.
Genau. Man denkt nicht das, man denkt jetzt auch nicht, oh Mensch, dann jetzt ein Putsch. Ja, das auch nicht, aber schon erstaunlich, dass halt immer noch, also es gibt ja doch immer noch viele Monarchien in Europa, irgendwelche, die halt, was weiß ich, der Guillotine von der Klinge gesprungen sind vor 100 Jahren und die jetzt so ein gegebenes Recht irgendwie haben zu regieren, ist ja schon krass.
Vielleicht muss man nochmal
hinzufügen, kritisch sehen,
dass die wenigsten Monarchien in Europa mit regierenden Monarchen ausgestattet sind, sondern eher repräsentativ nur. Also auch die Queen hat jetzt nicht direkt den Brexit beschlossen und so Dinge.
Ja. Nein, natürlich nicht, aber die, also zumindest formal laut Verfassung hat sie natürlich eine gewisse Macht schon, die die meisten nicht nutzen in der konstitutionellen Monarchie, aber die man natürlich theoretisch missbrauchen könnte.
Da wirklich sehr theoretisch.
Ja, und wenn es nur die Steuergeldverschwendung ist, also liebe Queen, wir haben großen Respekt vor dir, aber sie war halt auch wirklich einfach der teuerste Hutständer der Welt. Also das muss man schon auch sagen. Nichts für ungut, nee, wirklich, also
ne? Das ist schon auch, also weißt du kannst doch nicht einerseits sagen, du findest diesen Pomp sehr beeindruckend und total krass und wie die da alle stehen, die Premierminister und so weiter und gleichzeitig, aber es kostet auch schon viel Steuergeld.
Ja, entschuldige, ich bin halt wie jeder Mensch. Ich meine, warum werden Leute denn immer noch Katholiken? Was Prunk und Protz natürlich anzieht, ja, natürlich finde ich es beeindruckend. Ich bin Atheist, aber wenn ich irgendwo in die Stadt gehe, dann besuche ich da auch die große Kathedrale, weil es beeindruckend ist.
Ja, aber die Queen, die kann jetzt auch nicht mit einem Strohhut aus dem Bierkönig rumlaufen. Also.
Das hätte ich mal sympathisch gefunden. Ja, ich mach's jetzt nicht am Hut fest.
Ja.
Wäre auch schwierig. Okay. An welchem? Das müsste mal jemand machen. Oder die Hüte zählen. Das fände ich eine spannende Zahl.
Ich wüsste, an wem ich's festmachen würde. An welchem Hut? An dem EU-Hut, den sie bei ihrer Rede getragen hat während der Brexit-Debatte. Blaues Kleid, blauer Hut mit kreisförmig angeordneten gelben Blumen dran. Also das war zum Beispiel ein überraschend deutliches Signal für ihre Verhältnisse. Das
fand ich gut. Könnte man ja nur spekulieren. Also,
es war Zufall.
War ihr halt mal EU-Blau.
Auch heute nehme ich mal das Blaue.
Das Europa-Blau. Ich weiß, sie hat auch wirklich viele blaue Outfits gehabt. Es gab Dunkelblau, Hellblau, aber dieses EU-Blau. Ja.
Ja, und sie hatte den letzten Staatsbesuch in Deutschland gemacht.
Ah ja.
Ja,
tatsächlich. Ja.
Gut, ich weiß nicht, wenn die in den Commonwealth-Staat geflogen ist, hat das wahrscheinlich gezählt als Staatsbesuch, weil, aber,
ja. Ja, gut. Würde ich sagen, die Lifestyle-Ecke wird heute auch beendet. Jetzt haben wir auch den Podcast wirklich viele Leute beleidigt. Ja. Ich werde böse Briefe kriegen von Katholiken und Monarchie-Fans.
Globuli-Fans.
Globuli-Fans. Du wiederum von den Gegnern nach wie vor.
Ja.
Und Marcel halt nach wie vor von allen, die Ampelkacke finden.
Ja, das ist, Viele, viele Fans. Viele Fans.
Ja. Aber tatsächlich kriege ich auch immer wieder positive Rückmeldungen zu unserem Podcast. Das muss man schon mal sagen. Ja.
Das sagen wir auch in jedem
Podcast. Ja, aber ich finde, man kann es auch in jedem Podcast sagen.
Nee. Vielleicht will ich noch, weil wir haben auch schon jetzt über eine Stunde wieder verquatscht.
Ja, du hast noch was Gutes getan.
Ja, eine gute Tat, so eine wirklich gute Tat.
Das dachte ich jetzt tatsächlich auch, damit wir noch rausgehen, ohne wie die letzten Menschen zu wirken. ich habe eine gute Tat verbracht und ich rede deshalb drüber, weil jeder das machen kann und jede. Nämlich habe ich mich vor Jahren schon registriert bei der deutschen Blutstammzellen-Datei. Und wurde in meinem Urlaub, wir haben gar nicht über Urlaub geredet übrigens.
Ja, ich hatte Corona.
Naja, egal. Schön. Ja, ich war in Ungarn, mal wieder. Ich war da unterwegs und die haben mich angerufen, haben gesagt, hier, Herr Mayer, wir haben einen Patienten, der bräuchte Blutstammzellen und sie sind quasi der einzige, das einzige Match. Also der einzige, bei dem es passt, passender Spender. Ob ich Zeit hätte, habe ich gesagt, ja klar, nach dem Urlaub, dann macht man da so eine Voruntersuchung, wird mal komplett durchgecheckt, hat mir auch nicht geschadet. Ja, ich bin für einen übergewichtigen Raucher überraschend gesund, war die Aussage der Ärztin. Und durfte das dann machen, durfte spenden. Und da muss man sich irgendwie ein paar Tage vorher so Spritzen selber reinhauen in den Bauch. Ja, ganz kleine, schmale Nadeln, das spürt man gar nicht. Da ist so ein Botenstoff drin, der die Anzahl an Blutstammzellen erhöht. Das habe ich gemacht, da hatte ich dann ein bisschen Rückenschmerzen, Kopfschmerzen von diesem Botenstoff, aber mit Paracetamol geht es und dann geht man dahin zu der Spende, kriegt nochmal ein Gespräch, ganz viele Informationen und dann liegt man da halt 5 Stunden, bei mir war es ein bisschen länger, an der Maschine, kriegt in den einen Arm eine Nadel in die Armbeuge, den darf man dann wirklich gar nicht bewegen für die nächsten Stunden. Und in den anderen Arm ins Handgelenk noch eine Nadel, den kann man dann ein bisschen bewegen und dann liegt man da und da wird dann quasi die Stammzellen werden dann quasi aus dem Blut so rausgewaschen, mehr oder weniger. Genau. Und das hat dann beim ersten Mal funktioniert bei mir. Ich habe meiner Statur entsprechend ein großes Blutvolumen. Sehr gut. Also ich musste dann, wenn es nicht beim ersten Mal reicht, muss man am nächsten Tag nochmal kommen, musste ich nicht. Genau. So, warum ich das erzähle? Weil, glaube ich, die meisten Leute gar nicht wissen, was das bedeutet, wenn man so eine Blutstammzellenspende macht. Das klingt schlimmer, als es ist. Es passiert wirklich gar nichts Schlimmes. Man liegt da rum und man kann damit unter Umständen einem Menschen das Leben retten. Und ich glaube, dass ist auf jeden Fall wert, das sollte man auf jeden Fall tun, es tut überhaupt nicht groß weh und genau, macht es, registriert euch, auch bei deutschen Knochenmarkspenderdateien natürlich, einfach Stäbchen im Mund und denen zuschicken und dann war's das schon und wenn ihr dann wirklich mal gebraucht werdet, dann macht es einfach, ihr könnt, wie gesagt, ein Menschenleben retten mit ganz, ganz wenig Aufwand.
Ich fand es sehr beeindruckend, ja, als ich das gesehen habe, voll cool, Alex.
Ja, finde ich auch und kann man sich nur anschließen. Registriert euch da, tut was Gutes, einfach so nebenbei.
Ja.
Genau. Gut, dann gehen wir jetzt doch noch sympathisch raus.
Wunderbar. Zum Glück hat Top. Alex ein Menschenleben gerettet, sonst wäre es echt schwierig geworden.
Ja. Wenn du das jetzt so sagst, dann klingt es halt auch schon wieder unsympathisch.
Nein, das ist
gell?
Ja wirklich was Gutes.
Dann klingt so unbescheiden.
Du hast es ja nicht gesagt.
Ist gut. Ist absolut was Gutes. Gutes.
Wirklich gut.
Nein.
Ja.
Nee. Und es war übrigens in Ulm, natürlich.
Ja, habe ich auch gesehen.
Die Spende.
Ja, ja, klar. Wo sonst?
Die waren auch wahnsinnig nett. Also hat man gemerkt, dass die Leute, die da gearbeitet haben, selber keine Ulmer gewesen sind. Die waren nicht echt nett. Und
ich hoffe, du hattest Zimmer
jetzt
mit
gibt's, Minister. Jetzt gibt's aber richtig Post. Alle Ulmerinnen und Ulmer. Ja. Ja, hier alexmeier@köpping.de oder sowas. Aber mal,
das ist falsch, aber
mal richtig, gut. Ihr findet das alles raus. Ich hab Angst, dass ich jetzt nachher die inoffizielle Adresse sagen könnte, deswegen sage ich lieber
nicht. Ja, bitte nicht. Bitte nicht. Okay, ey, wir können eine Wette draus machen. Ja. Wie viele Nachrichten aus Ulm ich bekomme? Oh, die Stadtland-Bund-Wette des Monats zum Schluss.
Das wäre unfair. Ich werde mir ganz viel falsche E-Mail-Adressen zulegen und dich dafür, also dir ganz viel schreiben dafür, was es so eine Frechheit ist, dass du die Ulmerinnen und Ulmer beleidigt hast.
Ja, ich auch. Wir machen bei change.org was.
Ja, ich erwarte natürlich, dass ihr fair spielt.
Die Stadt-Land-Bund-Wette des Monats.
Aber das fände ich eigentlich lustig, wenn ich mehr als, was weiß ich, 50 böse Mails aus Ulm bekomme, dann muss ich irgendwas machen. Das fände ich lustig.
50 ist aber wirklich hochgegriffen.
Aha.
Also.
Ja, damit ihr nicht bescheißt, weil ich weiß, dass ihr keine Zeit habt, 50 Fake-Accounts zu erstellen.
Wir müssen
wie viele Leute arbeiten in der Landesgeschäftsstelle, Lena?
Genug.
Okay.
Ja,
ja
die.
Gut. Dann
kriegen wir schon zusammen.
Kriegen wir schon zusammen.
Ja.
Ja. Also 50 gebongt.
Okay, gut, ja, machen wir. Ihr überlegt euch, was ich tun muss, wenn ich verliere und ich überlege mir, was ihr tun müsst, wenn ihr verliert.
Du musst aufs Münster hoch, würde ich sagen.
Oh ja, das ist eine gute Strafe. Oh, das ist.
Aber leider ist bis oben, ganz oben geht gerade nicht.
Das kriegen wir also bis dahin wieder geöffnet.
Ja.
Ich muss aufs Münster hoch, okay. Ja, gut. Dann so mit Beweisfoto und so und ich nehme das Handy mit und nehme auf, damit ihr mein Schnaufen auch
wir
hören könnt.
Wir wollen alle halt 186 unten. Stufen hören.
Wir müssen halt unten warten, weil sonst ist es natürlich dumm für uns.
Nee, ich werde euch nicht sagen, wann ich hochgehe, weil es mir peinlich ist, wenn ihr dann wisst, wie lange ich dafür brauchen werde. Gut, für euch überlege ich mir noch was, falls ich gewinne.
Ja.
Und damit würde ich sagen... Mhm. Lass mal's vorher, oder?
War doch eine schöne runde Sache.
Ja.
Ja. Ja. Ich schreibe jetzt noch mal eine Haushaltsrede. Die halte ich am Donnerstag hier im Gemeinderat.
Super.
Ja.
Ich gehe morgen zu einer Bäckerei und werde mich beschimpfen lassen wegen der hohen Energiepreise.
Okay. Ach, das wäre echt auch noch ein gutes Thema, gell? Macht mal was.
Ja, wir sind am Rödeln.
Mhm.
Ja.
Bis wann darf man mit Nachricht rechnen?
In welchem Bereich?
Na, hier Energiepreise, gerade für kleine Unternehmen auch.
Ja, der Rettungsschirm ist in der Mache.
Okay. Ja, die werden in das Energiekostendämpfungsprogramm aufgenommen und das wird jetzt gerade gemacht. Das ist schon mal ein wichtiger Schritt und Strompreise etc., das ist natürlich alles ein bisschen kompliziert. Aber, das will ich noch sagen, beim letzten, meiner letzten Folge habt ihr gesagt, Übergewinnsteuer kommt ja nie und zack, bumm, Zufallsgewinnsteuer.
Es ist kein
Zufall. Halt anders. Heißt jetzt halt anders, aber man muss ja auch nicht wieder das politische Framing des politischen Gegners übernehmen.
Aber ich möchte trotzdem festhalten, weder ist es eine Steuer, noch ist das Wort Übergewinne darin enthalten.
Ja, gut, es ist ja kein Vokabeltest, sondern Politik. Also.
In diesem Sinne würde ich sagen, ja. Paris, Athen, auf Wiedersehen.
Tschüss.
Das war Stadt, Land, Bund, der Politik-Podcast mit Alex Meyer, Lena Schwelling und Marcel Emmerich. Die nächste Folge hört ihr nächsten Monat überall, wo es Podcasts gibt.